Herzlich willkommen beim Meeting Point Baden-Württemberg International, dem Podcast von Baden-Württemberg International. Wir reden darüber, wie Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen sich internationalisieren können und wie das Land Baden-Württemberg mit seinen Auslandsbüros und Wirtschaftsrepräsentanzen sie dabei unterstützt. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf Kai Neuber. Er ist ASEAN-Repräsentant des Landes Baden-Württemberg und Leiter des Kompetenzzentrums für Handelspolitik an der deutsch-singapurischen Auslandshandelskammer. Herzlich willkommen hier beim Podcast, Herr Neuber.
Ja, vielen Dank, Frau Heckel.
Lieber Herr Neuber, Sie leben seit knapp 2 Jahren in Singapur. Nehmen Sie uns kurz mit in Ihre Welt vor Ort. Wie läuft das Tagesgeschäft ab?
Ja, also wie Sie eben schon erwähnt haben, ich bin in einer Doppelfunktion bei der AHK Singapur. Zum einen die Baden-Württemberg-Repräsentanz für ASEAN und dann auch das Thema Handelspolitik liegt bei mir. Ich bin bei der AHK Singapur im Team, im Internationalteam. Das ist so ein bisschen die Dachmarke der Auslandshandelskammern für das Thema Außenwirtschaftsförderung. Und da hat man tatsächlich einen relativ bunten Mix an Aufgaben, der sich teilweise ergänzt. Also man kümmert sich natürlich darum, dass man unterstützt Unternehmen mit Erstberatungen zum Markteintritt, man stellt Informationen bereit, man kommuniziert Informationen an Stakeholder hier in Baden-Württemberg, sei das Baden-Württemberg International oder Ministerien. Dann hat man aber natürlich auch sehr viele Veranstaltungen vor Ort, die man teilweise entweder selbst organisiert und durchführt. Allerdings auch sehr viele Netzwerkveranstaltungen und Messen, die in Singapur stattfinden. Also insofern ist es ein relativ bunter Mix an Aufgaben und es wird nicht langweilig.
Sehr schön. Ja. Sie sind ASEAN-Repräsentant des Landes Baden-Württemberg. Was genau ist das denn eigentlich, ASEAN?
Ja, tatsächlich, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige Frage, weil das tatsächlich bei überraschend vielen Leuten doch für Verwirrung sorgen kann. ASEAN ist nicht gleich Asien. Und jetzt würde ich tatsächlich vielleicht einmal ganz gerne die Frage zurückspielen. Fällt Ihnen denn außer Singapur, spontan, fällt Ihnen außer Singapur noch ein anderes Land ein, was in der ASEAN-Region lokalisiert ist?
Naja, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Thailand, okay. Zum Beispiel, ja, okay, Malaysia.
Okay. Wunderbar, wunderbar. Haben Sie den Test bestanden? Und ich habe deswegen tatsächlich gefragt, weil zum Beispiel der jetzt gerade vereidigte US-Verteidigungsminister, der wusste das nicht. Also insofern, da haben Sie einen Wissensvorsprung. Genau, also ASEAN ist tatsächlich, ASEAN ausgesprochen ist das ist eine Abkürzung für Association of Southeast Asian Nations. Das ist ein regionaler Staatenbund in Südostasien, gegründet 1967. Und allgemeine Zielstellung war damals halt die Beschleunigung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie der Friedenssicherung in der Region. ASEAN besteht aus heutzutage 10 Mitgliedstaaten. So die ursprünglichen Gründerstaaten waren mal Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand. Und später beigetreten sind dann noch Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha. Es ist tatsächlich eine sehr heterogene und auch eine relativ große Region. Bevölkerung liegt aktuell bei circa 680 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Also man rechnet bis 2030 mit einem Bevölkerungswachstum auf circa 700 Millionen Menschen. Die Wirtschaftsleistung der Region liegt bei ungefähr 3,8 Billionen US-Dollar. Das vielleicht mal im Vergleich zu Deutschland. Deutschland liegt dabei 4,5 Billionen. Also wirtschaftlich Deutschland an sich immer noch stärker als der komplette Wirtschaftsraum in Südostasien. Allerdings gibt es sehr große Unterschiede in der Wirtschaftskraft in Südostasien. Vielleicht mal so als kurzes Beispiel. Singapur als das sicherlich am höchsten, am weitesten entwickelte Land in der Region hat BIP, also ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von knapp 85.000 US-Dollar, während das in Myanmar bei nur ca. 1.200 US-Dollar liegt. Also wie gesagt, wirtschaftlich eine sehr heterogene Region, aber auch ethnisch, kulturell und religiös eine sehr, sehr heterogene Region. Auch da Singapur so ein bisschen stellvertretend für die ganze Region ist halt ein absoluter Melting Pot. Singapur selbst hat zwar, wenn man jetzt auf die Staatsbürger schaut, einen relativ großen und dominanten Anteil an chinesischer Bevölkerung, chinesischer Ethnie, ca. 80%. Und dann ergänzt durch ca. 10% Malaien und 10% Inder. Allerdings machen die Staatsbürger in Singapur nur ca. 50% der Gesamtbevölkerung aus. Und dann kommen obendrauf praktisch noch diejenigen, die eine permanente Aufenthaltserlaubnis haben, Gastarbeiter, Expats. Und dann hat man noch eine relativ große Mischung aus Leuten aus Japan, natürlich aus Europa, aus den USA und auch noch relativ viele Gastarbeiter aus Südasien, aus Myanmar. Also es ist ein wirklich sehr großer, sehr bunter Mix.
Und dieser Melting Pot ist dann, nehme ich an, auch der Vorteil von Singapur als Standort, als Business Hub für die gesamte
Region. Natürlich, tatsächlich. Also es gibt generell viele Faktoren, die so ein bisschen die Hub-Funktion von Singapur für die Region begünstigen. Das ist natürlich auch so die geografische Lage in Verbindung mit der Infrastruktur. Singapur liegt tatsächlich sehr zentral in Südostasien. Hat eine sehr gute Logistik, tatsächlich einen der besten Flughäfen, der regelmäßig auf Platz 1 oder 2 in den internationalen Rankings landet, den zweitgrößten Hafen aktuell, der aber in den nächsten 20 bis 30 Jahren komplett umgebaut und ausgebaut wird. Die Kapazität soll sich da also auch noch fast verdoppeln. Das ist der drittgrößte Finanzplatz. Aber ja, um vielleicht nochmal kurz darauf zurückzukommen, genau, also wie gesagt, auch die Bevölkerung spiegelt halt einfach so ein bisschen die Diversität wider, die man in der gesamten Region findet, ja.
Ein perfekter Standort also. Wir kommen gleich später nochmal auf Singapur zurück, aber zurück zu ASEAN. Es hört sich ja so ein bisschen wie der Staatenbund Europäische Union an. Auf der anderen Seite, das war ja schon ein Riesenunterschied, wie Sie gesagt haben, Myanmar und Singapur auch in der Wirtschaftskraft. Ja. Stimmt denn der Eindruck, dass es wie so ähnlich ist wie der Staatenbund
EU? Also abgesehen davon, dass man beides als einen Staatenbund bezeichnen kann, würde ich sagen, ist es auch schon, da hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf. Also ASEAN ist tatsächlich ein Gebilde, ein Staatenbund, der völlig anders funktioniert als die EU. Die Integration ist bei weitem nicht so fortgeschritten wie in der EU. Es gibt keine Wirtschaftsunion in ASEAN, es gibt keine Zollunion, es gibt keine gemeinsame Währung, es gibt auch keine Bewegungsfreiheit innerhalb von ASEAN wie bei uns im Schengen-Raum. Und auch wenn man auf die politischen Prozesse schaut, gibt es kein Parlament, es gibt kein ASEAN-Parlament, es gibt kein Mehrheitsprinzip bei Entscheidungen. Das muss also alles praktisch nach dem Konsensprinzip zwischen den Nationalregierungen abgestimmt werden. Und auch dann sind die getroffenen Vereinbarungen häufig rechtlich nicht bindend. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr viel über Konsensbildung, weil man halt, das Thema der nationalen Souveränität ist ein sehr sensibles Thema in der Region und dementsprechend würde ein Gebilde wie die EU dort gar nicht funktionieren und ist dort auch nicht gewollt, zumindest aktuell. Wer weiß, wie sich das in Zukunft verändern kann, aber aktuell und auch auf absehbare Zeit wird sich das nicht verändern. Man versucht so ein bisschen, also Sie haben es jetzt schon ein bisschen rausgehört, keine Wirtschaftsunion, keine Zollunion, das bringt natürlich auch mit sich, dass Regularien, viele Handelsregularien theoretisch auch sehr fragmentiert sein können. Das wird so ein bisschen versucht zu kompensieren über Freihandelsabkommen. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Handelspolitik. Das heißt, es gibt in der Region tatsächlich sehr, sehr viele regionale Freihandelsabkommen. Es gibt ein ASEAN-Freihandelsabkommen für die ASEAN-Regionen an sich. Dann hat aber der ASEAN-Staatenbund noch viele Freihandelsabkommen mit Drittstaaten, diese sogenannten ASEAN-Plus-1-Abkommen. Die gibt es beispielsweise mit China, mit Indien, Japan, Korea, auch mit Australien und Neuseeland. Leider noch nicht mit der EU. Wurde tatsächlich schon mal versucht zu verhandeln. Da ging die Verhandlung vor 15 Jahren los. Man hat aber relativ schnell gemerkt, dass das schwierig ist. Und man ist dann seitens der EU darauf abgestiegen, dass man gesagt hat, okay, wir verhandeln jetzt erstmal bilaterale Freihandelsabkommen mit ASEAN-Mitgliedern und nutzen die dann praktisch dann als sozusagen als Building Blocks für dann ein regionales Freihandelsabkommen, ein Region-to-Region-Abkommen in der Zukunft. Aber das ist noch ein weiter Weg. Aktuell gibt es ja tatsächlich nur
Also für jemand, der sich da jetzt nicht so auskennt, klingt es jetzt ziemlich verwirrend, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite wissen wir ja alle, dass wir starke geopolitische Verschiebungen im Moment haben, auch weg von China logischerweise. Deswegen, welche Rolle kann Südostasien denn spielen als Zielregion für alle, die sich von China unabhängiger machen wollen? Oder welche Rolle hat es bereits?
Ja, die Frage zieht natürlich so ein bisschen auf diese Begrifflichkeiten, die so in den letzten Jahren häufig im öffentlichen Diskurs waren, ab De-Risking, Decoupling, wie kann man seine Lieferketten am besten diversifizieren, wie kann man sich unabhängiger von China machen. In dem Kontext ist Südostasien in Europa und auch in den USA sicherlich wieder ein bisschen mehr in den Fokus gekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es vorher nicht im Fokus war, aber es ist sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt nochmal mehr in den Fokus gekommen. Aber wir haben es dann tatsächlich mit einer relativ komplexen Gemengelage zu tun, die man aus mehreren Blickrichtungen betrachten kann. Also zum einen kann man natürlich einen China-zentrischen Erklärungsansatz wählen und das steigende Interesse an der Region mit Push-Faktoren beschreiben. Weil mit Blick auf das Geschäft in China stehen Unternehmen halt eben vor wachsenden Herausforderungen durch chinesische Wettbewerber. Auch die Konjunktur in China ist aktuell nicht die beste. Ja. In China gibt es steigende Produktionskosten und wie Sie schon erwähnt haben, gleichzeitig in den vergangenen Jahren gibt es eben diese allgemein zunehmenden geopolitischen Spannungen. Und das sind so in aller Kürze natürlich einige der Push-Faktoren, die es einfach gibt. Aber man muss tatsächlich auch festhalten, das ist das, was wir beobachten und was man auch immer wieder in Statistiken und Umfragen sieht. Also ein Exodus internationaler Firmen aus China, den gibt es nicht. Und laut aktuellen Erhebungen verschiedener Wirtschaftskammern, da sieht man sogar, dass eine Mehrheit der Unternehmen, die aktuell in China sind, auch weiter investieren. Dann so ein bisschen dieses China-for-China-Prinzip.
Also in China für China.
Genau. Allerdings von den Unternehmen, die sich dann diversifizieren möchten, schaut wiederum eine Mehrheit der Unternehmen dann doch tatsächlich nach Südostasien. Und da können wir uns vielleicht mal kurz vielleicht so ein bisschen die ASEAN-zentrische Perspektive einnehmen. Also was sind so Pull-Faktoren? Da ist sicherlich ein Punkt, ich habe es anfangs schon erwähnt, es ist ein relativ großer Wirtschaftsraum mit einer weiterhin wachsenden Bevölkerung, ca. 700 Millionen bis 2030. Von denen bis dann
vermutlich auch eine, junge Bevölkerung
und die eben sich wirtschaftlich im Aufschwung befindet. Also bis 2030 ca. 65% geht man von aus, werden dann zur Mittelschicht tatsächlich zählen. Sprich, es gibt einen wachsenden und immer zahlungskräftiger werdenden Konsumentenmarkt. Gleichzeitig gibt es immer noch eine allgemein gute Verfügbarkeit von auch vergleichsweise günstigen Arbeitskräften. Allerdings mit der Einschränkung, hochqualifizierte Arbeitskräfte, wie zum Beispiel Ingenieure, sind auch in Südostasien stark nachgefragt und auch da gibt es einen Mangel. Also es ist kein Problem, mit dem man sich jetzt nur in Deutschland rumschlägt. Ich schweife ab, um nochmal final auf die Frage nach dem, warum Südostasien zurückzukommen. Das sind dann tatsächlich so die wichtigsten Faktoren. Und auch da wieder, wenn man auf Unternehmerbefragungen schaut, knapp die Hälfte der Unternehmen gehen wegen des wachsenden Konsumentenmarkts nach Südostasien. Sogar ein Viertel geht nach Südostasien, um Geschäftspartnern zu folgen. Und nur ca. 13% der Unternehmen gehen bewusst aus Diversifizierungsgründen nach Südostasien.
Interessant. Und wenn wir zu den Sektoren kommen, also Industriesektoren, die Unternehmen dort interessieren, welche sollten Firmen aus Baden-Württemberg auf dem Schirm haben? Wo sind die aktuellen Trendthemen?
Aktuelle Trendthemen, die aber ehrlicherweise auch schon immer da waren, ist zum einen sicherlich der Elektronikbereich, ganz spezifisch Halbleiter. Das hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, aber Südostasien tatsächlich auch ein relativ großer und wichtiger Markt für die Halbleiterproduktion. Singapur und Malaysia insbesondere tatsächlich haben auch aktuell Initiativen angekündigt, die Produktion weiter auszubauen. Malaysia beispielsweise aktuell beliefert circa 7% des weltweiten Chipbedarfs oder deckt 7% des weltweiten Chipbedarfs und wollen das tatsächlich bis 2030 auf 15% pushen. Aber auch da kommen wir wieder mit dem Thema Fachkräfte. Das ist dann so ein bisschen fraglich, ob das realistisch ist. Aber auf der anderen Seite, Singapur beispielsweise hat im letzten Jahr bekannt gegeben, dass die bisherigen Flächen, die es für die Halbleiterindustrie gibt, nochmal um knapp 15% erweitert werden sollen. Das ist das klingt jetzt nach einer relativ unspektakulären Meldung auf den ersten Blick, aber wenn Singapur eins nicht hat, dann ist es Platz. Und insofern, wenn dann so eine doch relativ große Erweiterung der verfügbaren Flächen bekannt gegeben wird, dann ist das halt eben auch ein Fingerzeig. Das heißt hier...
Das ist ja hoch auf der Prioritätenliste.
Ganz genau, hoch auf der Prioritätenliste. Es wird Investitionen geben. Da gibt es halt Möglichkeiten, sich gegebenenfalls am Aufbau von Produktionslinien zu beteiligen. Aber das ist tatsächlich also man kann jetzt sicherlich eine Stunde über Halbleiter sprechen. Da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Es gibt ja auch noch andere Sektoren, die man auf dem Schirm haben sollte. Wenn wir beispielsweise nach Indonesien schauen, dann ist das Thema Batterieproduktion und Elektroautomobilität tatsächlich ein größer werdendes Thema. Hier finden aktuell relativ viele Investitionen statt. Bisher allerdings hauptsächlich von chinesischen und von anderen Automobilherstellern aus der Region, also beispielsweise Hyundai, also aus Korea. Das ist ein Trend, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Es ist natürlich für deutsche Mittelständler immer ein bisschen schwierig, sich an Infrastrukturprojekte und Aufbauprojekte anzuknüpfen, die jetzt aus China kommen, weil es dann doch häufig so, wenn es Investitionen aus China gibt, dann bringen die halt immer gleich ihre ganze Lieferkette mit. Tatsächlich Indonesien pusht das aktuell relativ stark, weil sie tatsächlich so ein bisschen auch davon weg wollen, dass sie reiner Exporteur von Rohstoffen sind. Und es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema ein bisschen Handelspolitik, es gibt einen Exportbann für Nickel, den die indonesische Regierung verkündet hat. Das gibt es schon länger, ist ein längeres Thema. Aber die Idee dahinter ist tatsächlich, dass halt eben nicht mehr der reine Rohstoff exportiert wird, sondern dass der Rohstoff in Indonesien weiterverarbeitet wird. Und Nickel, wichtig für Batterieproduktion, Elektroautomobilität und so hängt dann wieder alles zusammen.
Ja, ist ja eigentlich eine vernünftige Strategie. Wenn wir nochmals nur einen kurzen Schritt zurücknehmen. Sie haben ja gesagt, eine Verdoppelung bis 2030. Es kam oft in Ihren Worten vor, je nach Land. Wie realistisch sind denn diese Wachstumsperspektiven? Also wie realistisch, dass da tatsächlich so lauter kleine Wirtschaftswunder jetzt vor sich hingehen zu einer Mittelstandswirtschaft oder eben auch zu einer Entwicklung, dass große Teile der jeweiligen Bevölkerung in eine mittelstandsähnliche Lage hereinwachsen?
Ja, ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Das ist immer schwierig, diese Prognosen jetzt wirklich zu verifizieren. Speziell, ich habe es eben auch schon so ein bisschen angemerkt, die Frage ist, wie realistisch ist das Ausbauziel, beispielsweise speziell Malaysia-Halbleiterindustrie. Also, dass die Industrie ausgebaut wird, gar keine Frage, das wird passieren. Ob sie dieses 15%-Ziel der weltweiten Exporte, ob sie das erreichen, halte ich schon wiederum eher für fraglich, einfach aufgrund der Fachkräftesituation. Also es gibt da Schätzungen, dass um dieses Ziel zu erreichen, bräuchte man beispielsweise ca. 60.000 neue Ingenieure, die in dem Bereich in Malaysia arbeiten könnten. Aktuell werden allerdings pro Jahr in Malaysia nur 5.000 Ingenieure ausgebildet. Und die landen ja auch nicht alle zwangsläufig in der Halbleiterindustrie. Also insofern allein da gibt es schon so ein Mismatch. Allerdings auch wieder natürlich Potenzial beispielsweise für baden-württembergische Hochschulen und Universitäten, die teilweise wiederum mit sinkenden Studentenzahlen zu kämpfen haben, speziell auch Fachhochschulen, da in Kooperationen reinzugehen, weil das Problem ist nicht, dass es zu wenig Leute gibt, beispielsweise in Malaysia, die studieren wollen, sondern dass es dann teilweise einfach Kapazitätsengpässe an den Universitäten gibt. Ja,
Spannender Punkt, sehr spannender Punkt. Sie sind ja momentan auf Deutschlandbesuch, das heißt möglicherweise auch eines der Themen, die Sie besprechen mit der Wissenschaftsinfrastruktur.
Definitiv ein Thema, was die Baden-Württemberg-Repräsentanz für ASEAN auch immer auf dem Schirm hat, weil das vielleicht auch nochmal zur Ergänzung. Speziell die ASEAN-Repräsentanz ist halt keine reine Wirtschaftsrepräsentanz, sondern was ich ebenfalls mitbearbeite, ist das Thema Hochschul- und Forschungskooperation. Das ist so ein bisschen eine Sonderstellung, die die ASEAN-Repräsentanz hat. Das gibt es auch noch in ein paar anderen Auslandsbüros von Baden-Württemberg, aber nicht in allen. Und aus dem Grund ist das auch ein Thema, was ich da auch immer auf dem Schirm habe, ja.
Interessant. Aber wenn wir zurückgehen nach Singapur, da gibt es ja auch spannende Neuigkeiten, denn dort wird eine Freihandelszone mit dem benachbarten Johor in Malaysia geplant. Was soll dort passieren und wie können deutsche Unternehmen davon profitieren?
Das vielleicht, da muss ich eine Begrifflichkeit korrigieren. Es ist keine Freihandelszone, sondern eine Sonderwirtschaftszone. Das ist tatsächlich, ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Was ist eine Sonderwirtschaftszone? Das ist im Endeffekt ein geografisch abgegrenztes Gebiet, welches eben besondere wirtschaftliche, steuerliche und logistische Vorteile bieten soll, um Investitionen anzuziehen und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, während jetzt beispielsweise in einer Freihandelszone Zölle abgebaut werden. Ja, das vielleicht nochmal kurz zum Unterschied, zum Verständnis. Was ist diese Sonderwirtschaftszone? Was ist die Idee dahinter? Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, Singapur hat ein großes Problem und das ist die Verfügbarkeit von Landflächen für Industrieproduktion. Also Singapur, das vielleicht mal so, damit man das mal sich ein Bild machen kann von der Größe, hat ungefähr die Größe von Hamburg, hat 6 Millionen Einwohner und hat bereits eine relativ starke Industrieproduktion. Also tatsächlich knapp 19% waren zum letzten Jahr Anteil der Industrieproduktion am Bruttoinlandsprodukt. Also es ist ein starker Industriestandort, aber das Wachstum ist halt begrenzt im Industriesektor in Singapur. Und was man sich jetzt von dieser Schaffung der Sonderwirtschaftszone mit Johor verspricht, Johor, das ist die angrenzende malaysische Region im Norden von Singapur, dass praktisch Singapur durch diese Sonderwirtschaftszone sozusagen eine virtuelle Erweiterung seiner Produktionsflächen mit erfährt und dann gleichzeitig mit günstigeren Land- und Leasingpreisen. Also so ein Win-Win für Singapur, aber auch für Johor, die dann eben wiederum von zusätzlichen Unternehmensansiedlungen und Investments und Direktinvestitionen profitieren können.
Das heißt, wer immer dorthin geht, hätte praktisch all die Vorteile von Singapur, als entwickelter, hochentwickelter Standort. Sie haben ja schon Flughafen, Häfen etc. angesprochen, plus die Flächen von Malaysia und möglicherweise auch die Arbeitskräfte.
Ganz genau. Tatsächlich ist das nämlich auch ein relativ großes Thema, so der grenzüberschreitende Personen- und Warenverkehr. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Nerdwissen, aber tatsächlich. Der Grenzübergang zwischen Singapur und Johor ist tatsächlich der geschäftigste Grenzübergang der Welt. Also jeden Tag überqueren 450.000 Menschen die Grenze zwischen Singapur und Malaysia. Das soll tatsächlich eben auch da soll es praktisch Infrastrukturmaßnahmen geben und regulatorische Maßnahmen, um diesen Übergang zu erleichtern. Weil es ist tatsächlich aktuell so, wenn man Pech hat, steht man halt 3-4 Stunden am Grenzübergang in der Warteschlange. Und das ist natürlich, also diese 450.000 Menschen, die jetzt die Grenze überqueren, die tun das für die Arbeit. Ja.
Wahnsinn. 450.000 pro Tag.
Genau. Also das ist wirklich eine exorbitant hohe Zahl. Und auch da soll es eben Erleichterung geben durch wie gesagt, zum einen Infrastrukturmaßnahmen, aber auch insgesamt regulatorische Maßnahmen, die den Grenzübergang erleichtern würden im Rahmen dieser Sonderwirtschaftszone. Ja.
Sehr interessant. Wir wissen ja, dass derartige Sonderwirtschaftszonen manchmal die Keimzelle von spektakulären Wachstumsgeschichten sind, wie in China, Shenzhen und ähnliche Projekte. Sehr schön. Herr Neuber, wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin aus Baden-Württemberg jetzt noch gar nichts von Südostasien weiß, den diversen Gesellschaften, Kultur, Politik, Wirtschaft, gibt es ein paar Bücher oder Filme, die Sie empfehlen könnten für so den leichten Zugang, den leichten ersten Zugang?
Da fällt mir jetzt tatsächlich auf den... mein erster Gedanke ist eigentlich fast eher eine Anti-Empfehlung für einen zu leichten Zugang. Als ich das erste Mal in Singapur war, damals noch für ein Praktikum und dann wieder zurückgekommen bin, hatte ich eine relativ große Sehnsucht nach Singapur und habe mir alles angeschaut, was man irgendwie im deutschen Fernsehen zu Singapur so finden konnte. Und da gab es eine, das muss ich einfach erzählen, da gab es eine furchtbare Schmonzette bei ARD, die heißt Eine Liebe in der Stadt des Löwen. Gibt es auch aktuell in der ARD-Mediathek, aber alternativ dazu ein relativ bekannter Film, eine Hollywood-Produktion, die vor wenigen Jahren im Kino war, die aber in Europa gar nicht so wahrgenommen wurde, war der Film Crazy Rich Asians. Geht eher Richtung Liebeskomödie, wurde aber in Singapur sehr positiv aufgenommen, auch wenn das sicherlich auch ein gewisses Zerrbild ist, weil es natürlich dann um die absolute Top-Oberschicht in Singapur geht. Aber ja, ansonsten tatsächlich Filme, die ich jetzt uneingeschränkt empfehlen kann und die jetzt nicht nur leichte Unterhaltung bieten, sondern tatsächlich auch Wissenszuwachs, ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Also natürlich gibt es diverse gute Reportagen und Dokumentationen, die man sich in den Mediatheken anschauen kann. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wenn man sich jetzt auf die Bücher fokussiert, da gibt es schon deutlich mehr interessante Dinge. Wenn man sich jetzt, sage ich mal, dafür interessiert, wenn man noch ein bisschen ein vertiefteres Wissen dazu haben möchte, wie funktioniert ASEAN, wie funktionieren die politischen Institutionen, wie funktionieren Abstimmungsprozesse, wirtschaftliche Trends, kann ich eigentlich alles von Herrn Professor Jörn Dosch von der Universität Rostock empfehlen, was er schreibt. Seine jüngste Veröffentlichung trägt den Titel The Elgar Companion to ASEAN. Also wenn man sich das durchgelesen hat, weiß man danach eigentlich alles. Dann ein Buch, was ich jetzt gerade tatsächlich aktuell lese, was einen, sage ich mal, eine etwas andere Perspektive, eine kulturelle Perspektive auf Singapur speziell liefert, ist das Buch From Wet Market to Table. Was ist das? Wet Markets sind, sage ich mal, so ein bisschen die klassischen traditionellen Märkte, auf denen Fisch, Fleisch, lokales Gemüse verkauft wird. Und ich würde argumentieren, wer sich nicht mit der Essenskultur in der Region beschäftigt, der kann die Region nicht verstehen. Ja, das ist ein...
Das klingt total spannend für alle Foodies.
Ja, das ist wirklich, also tatsächlich Singapur oder auch Südostasien allgemein natürlich ein absoluter Top-Standort für Foodies. Und das ist also From Wet Market to Table ist halt eine super Einführung in diese Welt der Wet Markets, in die Welt der Produkte. Was kann man damit machen? Wie sollte man sich verhalten? Weil das tatsächlich eine, das kann auch sehr einschüchternd sein, weil es ist sehr laut. Die Leute schnattern sehr viel, auch in den unterschiedlichsten Dialekten. Es stehen nirgendwo Preise. Die meisten Gemüsesorten würde man jetzt auch nicht erkennen. Man sieht halt, okay, das ist jetzt irgendwie irgendwas Grünes oder es ist irgendein Pilz. Aber was mache ich jetzt damit? Ja, und das ist wirklich tatsächlich ein Buch, was ein sehr viel Inspiration liefert, was auch so ein bisschen die Kultur dieser Wet Markets feiert und das einfach, sage ich mal, aus der Vergangenheit in die Moderne bringen möchte. Ein wunderbares Buch.
Ja. Wunderbar. Wir werden alles in den Shownotes natürlich nochmal ausführlich aufschreiben. Auch der Film Crazy Rich Asians, ich habe ihn auch gesehen, der super interessant ist. Also eine sehr gute Unterhaltung, die auch einiges sich mitnehmen lässt, weil wir oftmals gar nicht so uns vorstellen können, welch unglaublicher Reichtum auch in diesen Kulturen schon vorhanden ist, schon immer vorhanden war letztendlich. Also ein wirklich spannender Standort Singapur. Ich beneide Sie,
Herr Neuber. Ja, ich bin auch sehr glücklich, vor Ort zu sein, tatsächlich.
Aber wir bitten unsere Gäste zu Ende des Podcasts gern drei Sätze für uns zu beenden. Und wenn ich Sie auch darum bitten dürfte, dann wäre mein erster Satz: Wenn ich nach Reisen wieder zurück nach Singapur komme, freue ich mich immer auf.
Da könnte ich mir jetzt auch die Antwort von Herrn Henning Vogelsang aus dem letzten Podcast zu eigen machen. Die Sauberkeit und Verlässlichkeit des öffentlichen Nahverkehrs. Nein, aber Spaß beiseite. Tatsächlich würde ich da jetzt auch wieder auf dieses Foodie-Thema zurückkommen. Tatsächlich die Street Food Center in Singapur, genannt Hawker Center, das ist etwas, was in der Form in Europa, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa einfach nicht gibt. Es sieht manchmal von außen gar nicht so toll aus. Es sieht manchmal aus, hat den Charme eines Parkhauses. Aber jedes dieser Hawker Center hat halt 40, 50, teilweise bis zu 100 Imbissbuden, die dann so auf 3, 4 Gerichte spezialisiert sind, die teilweise schon seit Jahrzehnten kochen, die wirklich günstig sind. Also mehr als 4 Euro muss man da nicht für ein Gericht bezahlen. Einige dieser, ich sag mal jetzt so, Imbissbuden oder Garküchen haben teilweise sogar Michelin-Sterne. Also das ist so tatsächlich das, was ich am meisten vermisse und worauf ich immer am meisten freue, wenn ich wieder zurückkomme, diese Essenskultur und die Hawker Center.
Und man kann, glaube ich, auch rund um die Uhr dort essen oder fast rund um die Uhr,
jein.
Oder?
Also das ist nicht generell so tatsächlich. Also es gibt auch Hawker Center, die auch darauf spezialisiert sind, dass sie auch, sage ich mal, erst abends den Grill anschmeißen. Aber die Mehrzahl der Hawker Center ist tatsächlich eher so für die Frühstücks- und Mittagszeit ausgerichtet. Ja.
Und wer zum ersten Mal nach Singapur kommt, mein zweiter Satz, sollte unbedingt folgendes traditionelles Gericht probieren.
Wir sind jetzt wirklich hier mittlerweile ein Food-Podcast geworden. Aufgrund dieser kulturellen Diversität, die ich ja schon eingangs erwähnt hatte, ist es tatsächlich auch sehr schwierig, jetzt so dieses eine repräsentative Gericht zu benennen. Aber der Klassiker, auf den es häufig hinausläuft, ist dann doch Chicken Rice. Chicken Rice klingt unspektakulär, sieht auch sehr unspektakulär aus. Es ist tatsächlich einfach nur weißer Reis mit gekochtem Hähnchen oben drüber und ein bisschen Chilisauce an der Seite. Aber der Reis wird auf eine Art und Weise zubereitet, der wird in einer Hähnchenbrühe gekocht und das ist so eine Geschmacksexplosion, das ist so unglaublich lecker. Ich habe sie mittlerweile fast ein bisschen übergegessen, aber ich freue mich trotzdem immer wieder drauf, ja.
Gut, ich mache mal eine Ehrenrettung. Baden-Württemberg ist ja auch ein Land, in dem man sehr gerne isst und auch sehr gut isst. Insofern finde ich, passt es sehr gut, dass wir jetzt so viel über Essen reden. Denn Essen ist natürlich auch ein Kommunikationsmittel, wo Menschen zusammenkommen. Und insofern finde ich, dass wenn man in eine Region investieren kann, wo die Menschen sich gerne beim Essen treffen und austauschen, ist es immer eigentlich ein Plus für auch die Region und die Anziehungskraft,
ja,
oder?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber jetzt kommen wir nochmal zum Schluss. Letzter, dritter Satz und werden nochmal ganz ernst. Herr Neuber, in 10 Jahren nämlich wäre mein dritter und letzter Satz, wird eine typische Schlagzeile über Singapur die folgende sein?
Das ist jetzt mit einer gewissen Hoffnung verbunden, diese Aussage, was auch die Zukunft Singapurs und die Zukunft der ganzen Region angeht. Und die Schlagzeile würde folgendermaßen aussehen: US-Präsident und der chinesische Präsident, wer auch immer die dann in 10 Jahren sein werden, treffen sich in Singapur für Gespräche, um eine Konfliktsituation zu entschärfen. Welche Konfliktsituation das auch immer sein mag. Warum ist das eine Schlagzeile, in die ich persönlich Hoffnung setze? Singapur speziell betont immer die Neutralität des Standortes Singapur. Das heißt, die USA und der Westen sind ein wichtiger Partner. China ist ein wichtiger Partner. Und Singapur war auch bereits in der Vergangenheit Standort für hochrangige Treffen in Konfliktsituationen. Sehr, sehr bekannt und sehr flashy war da vor einigen Jahren das Treffen von Donald Trump und Kim Jong-un in Singapur. Insofern bietet Singapur dafür tatsächlich eine gute Fläche aufgrund dieser Neutralität, die es hat in der Region. Und ich hoffe tatsächlich einfach, dass Singapur es schafft, sich diese Neutralität beizubehalten in den nächsten 10 Jahren, dass sie nicht in eine Situation kommen, wo sie gezwungen werden, sich für eine Seite zu entscheiden, weil das ist ja tatsächlich im Augenblick so ein bisschen eine Gefahr, die man in der internationalen Politik sehen kann. Genau.
Deswegen gibt es hier, glaube ich, auch den Spruch, dass Singapur so ein bisschen die Schweiz Asiens sei.
Ja, das hört man häufig aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich zum einen wegen der Neutralität, natürlich auch wegen des Finanzstandorts. Aber ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, ja.
Lieber Herr Neuber, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit hier für uns beim Meeting Point BWI genommen haben und unsere guten Wünsche für Sie und Singapur logischerweise.
Vielen Dank, Frau Eckel.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, keine Frage, die derzeitige Lage stellt uns alle vor große Herausforderungen. Doch Krisen sind immer auch Chancen und wir hoffen, Ihnen mit diesem Gespräch ein paar Wege aufgezeigt zu haben, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Wirtschaft bleiben und das auch weiter ausbauen können. Auch künftig werden Baden-Württemberg International sowie die Auslandsbüros und Wirtschaftsrepräsentanzen dabei an Ihrer Seite sein, mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat. Und natürlich mit diesem Podcast Meeting Point BWI. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge von Meeting Point BWI wieder mit dabei sind.